Einen guten Morgen.
Guten Morgen.
Dass wir gut ans Sätzchen angekommen sind, ans Ende brauche ich nicht zu sagen, das merken wir ja. Die Annemarie macht gerade eine Pause, weil sie sehr erschöpft ist. Sie hat ja auch viel zu tun, sowohl in der Küche wie auch in ihr Zimmer aufräumen. Vor allem macht sie sich natürlich Gedanken, wie das hier läuft und so. Und das ist sehr viel, da musste sie sich jetzt ausruhen. Und sie geht dann zwischendurch zum Kochen. Und du guckst mal in die Kinn hin, eben nach, ob du gebraucht wirst. Ich habe mir gesagt, spätestens 10:45 kommst du. Sie erholt sich jetzt und das ist auch ganz gut so. Ist ja nicht mehr die Jüngste, ne? Ja. Man sagt im Zen, es gibt nichts zu sagen und trotzdem wird viel gesprochen. Mindestens von den Kursleitern. Als Wegweiser. Zunächst auf das Rezitieren. Das Rezitieren ist sehr wichtig und ich wäre schon dankbar, wenn ihr für jeden versetzt, wenn er kräftiger rezitiert, weil nämlich dann die Stimme frei wird, der Atem frei wird und die Gemeinschaftscharakter betont wird. Zugegeben, die Annemarie hat schon mal gesagt, du darfst nicht so laut rezitieren, dass du lauter bist als Hiroshi, weil ich manchmal doch eine laute Stimme habe. Aber wenn man jetzt im Text weiterkommt, dann guckt man weiter, in der nächsten Zeile geht es dann, irgendwann findet man sich wieder rein. Und wir müssen auch ein bisschen üben, auch ich, denn wir haben 2 Jahre lang Corona-Zeit nicht rezitiert. Erst im letzten Semester fingen wir wieder an. Und auch bei mir fällt es dann schwierig, ich konnte das Ganze natürlich auswendig. Jetzt kann ich es auswendig, aber nicht mehr ganz. Da müssen wir durch, nicht? Da müssen wir einfach durch. Und da habe ich auch keine Scham, wenn das so ist, sondern das ist einfach so. Ich glaube, ich dürfte auch zu Hause mal wieder Texte rezitieren. Es ist wunderbar, wenn man die auswendig kann, weil das dann von selbst geht. Da gibt es noch ein Sutra, das nennt sich das, nicht in Deutsch, das wurde immer rezitiert in den großen Sessionen bei der Roshi, das Lotus-Sutra, ja, 15 Seiten. Und dann haben wir auch mal versucht, aber tue ich zu wenig, tue ich nicht, denn wir sind da zu wenig in Übung. Wenn da in Nonnenport so viele Mönche sind, die da vorantreiben, dann ist das sinnvoller. Aber wir hatten da einen namens Hosan als Mönch, der hatte ruckzuck nach 3 Monaten, konnte 15 Seiten auswendig. Und zwar ist das so von der Tätigkeit her, genauso wie beim Lernen, zum Beispiel eine Fremdsprache lernen, Englisch lernen. Erst muss man mit dem Kopf studieren, die Vokabeln und so weiter. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da fließt das. Dann merkt man gar nicht mehr, dass man spricht, Englisch spricht. Nicht? Mir geht das so, ich bin sehr schlechter Englischschüler gewesen, absolut schlechter. Und nach 25 Jahren durfte ich nach Amerika, habe ich extra einen Kurs vorgenommen, damit ich überhaupt sprechen kann. Als ich in Amerika kam, lief gar nichts. Und dann, interessanterweise, nach dem Session, wo geschwiegen wurde, da geht es besser. Und auf dem Rückflug ging das ziemlich flott. Schade, dann habe ich ein Jahr lang nicht mehr Englisch gesprochen. Das heißt, das ist eine Gedächtnisspur, ein Gedächtnisbereich in unserem Gehirn, wo das dann von selbst geht. Und das ist unheimlich, wollen wir mal sagen, fördernd für die Meditation, wenn man so rezitieren kann, weil man nämlich dann wacher und lebendiger wird. Ja, das davon abgesehen. Deshalb machen wir das. Ne? In anderen, in christlichen Kreisen, die machen das, glaube ich, so Tönen, so. Sehr gut, weil nämlich die Stimme dann frei wird. Und dann wird auch der Atem freier. Wir sind immer noch so ein bisschen zurück. Halte ich zurück? Nein, halte ich gegenwärtig. Nicht vordergründig, nicht rückwärts, sondern gegenwärtig. Und das ist Rezitieren sehr gut. Und da möchte ich noch ein bisschen bitten, dass wir da etwas mehr zukommen. Dass es nicht nur so ein Mäuschen piepen bleibt. Und dann ist es auch so, dass die Texte auch von Bedeutung sind. Und zwar uns helfen, man muss sich natürlich damit befassen, und wir machen es übermäßig, aber in den Seminaren habe ich das schon öfter gemacht. Zum Beispiel Weisheit. Es gibt so, sag mal, Symbolgestalten für den im Buddhismus, den Buddha der Weisheit und den Buddha der Barmherzigkeit. Der Buddha der Weisheit wird Manjushri oder Shushri genannt. Der ist immer dargestellt mit einem Schwert und einem Buch. Im Buch stehen die Regeln drin, wie man zur Weisheit kommt. Und das Schwert bedeutet die Intensität, dass man es auch wirklich tut. Wir sind viel zu sehr geneigt, uns in Bücher zu versenken und glauben, wir wissen, bloß weil wir es gelesen haben. Und dann wird, früher war das so, dann wird diskutiert, das ist denn und das ist denn, das wussten die alle. Dabei ist das, die Weisheit ist was anderes, die kommt aus dem tieferen Bereich. Und dazu muss ich auch ein klärendes Wort sagen. Im Buddhismus geht es tatsächlich um die Erleuchtung. Aber das Wort ist nicht richtig. Das bessere Wort, Shakyamuni Buddha hat gesprochen, vom Erwachen. Bei Erleuchtung ist die Fantasie, da kommt so eine Kerze, die immer heller wird, wie der Sonnenaufgang. Und dann irgendwann, wie einer mir mal sagte, hat's Klick gemacht. Ne? So ist das nicht. Das ist einfach anders. Wenn man sie beschreiben will, also ich würde sagen, ist anders, ist völlig anders. Man nimmt dann Worte und so, aber die kannst du dann auch wieder vergessen. Und schwierig ist es auch, die Erleuchtung zu unheimlich scharf drauf zu sein. Denn dann geht es auch nicht, dann macht man sich unglücklich. Bei mir war es so, weil ich mein kleines Erlebnis hatte, wollte ich es immer wieder haben. Und das hat mir Jahre gekostet, bis ich das, diesen Druck weg hatte. Sondern das ist ein Geschenk. Bloß ein Geschenk kann man nur empfangen, wenn man dazu bereit ist. Shakyamuni Buddha hat so gesagt, der Gründer des Buddhismus, wenn der Hausherr nicht zu Hause ist, kann man kein Geschenk abgeben. Wenn der Postbote kommt und ein Geschenk bringt, ein Paket, und der Hausherr ist nicht zu Hause, dann kann er das Geld nicht abgeben, dann muss er beim Nachbar schellen, ob es irgendwo anders los wird. Und so ist es hier auch. Eigentlich ist das ein Geschenk, bloß wir müssen bereit sein, es aufzunehmen. Und diese Bereitschaft aufzunehmen, heißt gleichzeitig Bereitschaft, das ganze Leben aufzunehmen, die Vorteile und die Nachteile so, wie es ist. Und das passiert dann in dem Wort, was ich sehr liebe, weil es so fremd sich anhört und man keine falschen Vorstellungen bekommt, im Samadhi, nämlich, dass auf die Dauer der Atem fließt, beziehungsweise man ruhend in die Meditation reinkommt. Der Bereich muss erst sozusagen beackert werden. Das ist ähnlich so wie früher beim Bauern. Man musste erst die Erde pflügen, bevor man was säen konnte, sonst bricht das nicht auf, weil noch Frostreste vom letzten Sommer da sind, vom letzten Winter da sind. Und so ist es ähnlich bei uns auch. Wir müssen erst sozusagen unseren Kern des Bewusstseins müssen wir erst wahrnehmend wach werden lassen. Natürlich ist dieser Kern da, sonst könnten wir nicht leben. Jeder atmet, jeder, auch wenn er nicht dran denkt. Aber es geht darum, dass es bewusst wird. Und da ist auch mit dem Atem, muss man sehr vorsichtig sein mit dem Wort Atem. Das ist oft, es gibt ja immer Atemübungen, Achtsamkeitskurse und so weiter. Achte drauf, achte auf deinen Atem. Tut der Gesundheit gut und so weiter. Und ich sage immer, von der Tradition her, ist der Atem unser wahrer Geist. Das ist mehr als nur Technik. Es ist viel mehr als nur Technik. Und wenn wir einen Atemkurs mitmachen, einen Achtsamkeitskurs, ist das gar nicht so schlecht, dann ist man dann achtsam. Aber bei der Meditation geht es darum, dass dieser Bereich immer weiter wird und nicht aufhört. Und dass er sowas, ja, wie soll ich sagen? Ja, die Holländer sagen das. Bei Achtsamkeit, also Aufmerksamkeit, heißt bei den Holländern Andacht. A-A-N-Dacht. Etwas, im Deutschen das Andächtiges. Das heißt, wir müssen vor uns selbst Ehrfurcht bekommen. Wir müssen uns nicht schlecht bewerten. Und selbst wenn das mal nicht klappt, wenn der Atem nicht so fließt, dann müssen wir Ehrfurcht haben, dass wir überhaupt diesen Fluss haben dürfen. Und wenn der noch so kurz ist, und wenn uns also was im Kopf quer kommt, es kommt uns immer was quer, wir dürfen dann bloß nicht dran hängen bleiben, weil wir dann nicht mehr die Ehrfurcht vor unser wahren Selbst oder vor dem Göttlichen oder wie das nennt, haben. Denn wenn wir so bereit sind, durch den Atem achtsam durch das Leben zu gehen, dann kann es sein, irgendwann dass dieses unterscheidende Ich total verloren geht. Und dann kann es sowas geben, was man Erwachen oder Erleuchtung nennt. Dann sagt der Betreffende, ist ja alles anders. Oder vielleicht auch, es war wunderbar. Oder schrecklich wunderbar. Also erstaunt. Also, dass man, ja. Aber da braucht man nicht drauf warten. Wer es haben will, der kriegt es nicht. Sondern es geht einfach darum, ein schlichter Mensch zu werden, der einatmet und ausatmet und dann abwarten, was kommt. Und nicht erwarten, dass was kommt. Dann quälen wir uns dabei. Und deshalb quälen wir uns nicht die nächste Zeit mit solchen Gedanken herum, aber achtsam atmen, ehrfürchtig, andächtig sozusagen mit uns umgehen. Und dann auch mit allen Dingen umgehen, denn die Wirkung des Atems in anderer Form durch den Wind und das Säuseln und die Moleküle, die da herumfließen, die Autos und was auch alles, die sagen, oh, es ist laut, sondern annehmen. Also jedes Geräusch annehmen. Wenn ein Auto vorbeifährt, oh, dann sage ich, oh. Wenn ein Flugzeug übers Haus fliegt, dann mit dem zusammen, das geht aber nur dann, wenn wir täglich üben, natürlich, ganz klar. Wie sagte ein Mystiker, ich muss mal, ach ja, habe ich wieder, das Buch habe ich wieder weg, ja. Ja, genau, nicht mitgebracht. Der sagte so, Bhutani, glaube ich, hieß er, das war eigentlich nicht so wichtig, der sagte, wenn du Allah finden willst, musst du ihn suchen. Aber durch Suchen wirst du ihn nicht finden. Das heißt, erst müssen wir anfangen zu suchen und mit großer Disziplin uns hinsetzen, aber durch Suchen werden wir es nicht finden. Das heißt, wir müssen einfach aufgeben. Manchmal gibt es auch plötzliche Erlebnisse in der Richtung, zum Beispiel durch einen Unfall oder einen Schreck oder Krankheit. Nämlich dann beim Unfall oder so, auch mal, hast du keine Zeit mehr für dein Ich. Und dann kommt es von selbst, weil du gerade frei bist. Nachher hast du dasselbe Theater wie vorher. Ja? Oder bei der Krankheit oder Todeslebensgrenze. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Keine Chance! Was ist denn jetzt los? Nein? Wenn das Ich weg ist, kommt alles von selbst. Bloß eben, wenn wir das Ich abbauen wollen, wenn wir wollen in dem Sinne von Gieren, dann kommen wir in Schwierigkeiten. Können wir krank werden oder enttäuscht werden oder das taucht alles nicht oder so weiter. Nein, nein. Einfach nur Boden werden, auf den die Sonne scheint, auf den der regnet. Und dann kommt gleich alles von selbst. Und selbst wenn einer das ganze Leben lang nicht erleuchtet ist und so gelebt hat, hat er ein wunderschönes Leben. Weil er dadurch auch in Harmonie mit anderen leben kann. Man spricht in unserer Schule, das heißt in der Schule von der Baba Shaddama Roshi, von absoluten Samadhi und positiven Samadhi. Das Wort positiv versteht nicht jeder, das ist gemeint mit hohnere Stellen aus dem Lateinischen, Stellen setzen liegen. Das heißt, was hingeht. Das absolute Samadhi ist, ich sitze, nichts. Und das positive Samadhi ist, dass ich die Atembewegung mit den Tätigkeiten verbinde, beziehungsweise so im Fluss bin, dass also alles, als ob diese Bewegung der Meditation, dieses Samadhi, in die Tätigkeit überfließt, dann wird das Leben leicht. Dann wird das, und nur dann kann man auch besser Leuten helfen. Ja, nur dann kann man, ja, da muss ich schon wiederholen, nur dann kann man Leuten besser helfen. Wenn man ein einmaliges Erlebnis hat, ist das sehr gefährlich, weil man meint, man will was Besseres. Und das kommt immer wieder. Jedenfalls war es bei mir so, als ich so ein kleines Erlebnis hatte, denn Dagaya hat er sofort gemerkt, ich habe es ihm gar nicht gesagt. Dann sagt er im nächsten Jahr, sagt er, jetzt, weil meine Ungeduld, weil ich das immer wieder erleben wollte, sagt er, jetzt warten Sie mal 20 Jahre, üben Sie mal 20 Jahre. Ja, das war dann 25. Wenn dann mal wieder ein Erlebnis, ein größeres Erlebnis sich herausstellt, dann ist es oft so, wenn sie größer, etwas größer wird oder größer wird, es gibt kein Ende, nicht? Es gibt kein Ende darin, dann hat man keine Sehnsucht mehr danach. Man hat es einmal erlebt und freut sich dessen und kann normal leben im Samadhi, dann ist nicht mehr diese Sehnsucht weg, denn Sehnsucht ist ja Gier, nicht? Das ist das Problem an der Sache. nicht? Sondern einfach so leben, wie wir jetzt gerade sind. Nase putzen, Hintern abwischen, Geschirr spülen, Buch lesen oder was auch immer ist, was man auch immer tut. Und damit kommen wir so langsam zu der Tätigkeit hin. Da viele Meditationsformen, auch in den Religionen, die Übungen, immer noch sehr egozentrisch ausgerichtet ist, da muss man warnen, der Sinn des Zen ist, hat Nagayan an seinem 80. Geburtstag gesagt, große Barmherzigkeit. Er hatte seinen 80. Geburtstag nicht mit Traum, mit Glanz und Gloria gelebt. Er war erst ein paar Jahre in Deutschland beim Session. Ausgerechnet während des Session war sein 80. Geburtstag. Und wir durften ihm nicht gratulieren. Und nach dem Frühstück sagte er, was ist Buddha? Große Barmherzigkeit. Später sagte er dann, so werden. Große Barmherzigkeit. Wenn ich nur Erfolgsdenken für mich habe, dann bin ich immer noch egozentrisch. Wenn man sich vergisst, wenn man sich fließen lässt, wenn man sich gehen lässt, nicht gehen im Sinne nachlässig, sondern im Sinne, dass man in den Fuß der Geschichte reingeht, dann trifft man genug Menschen, die leidend sind, denen man dann zur Hälfte geht. Und nicht von wegen, ach, das ist so eklig, sein Blut stinkt so. Oder ich gehe in eine Wohnung, will ihm helfen und halte mir die Nase zu, weil er eine ganze Woche nicht gelüftet hat, der Säufer. Nein, nein, man ist für alles bereit. Und auch die berufliche Tätigkeit müssen wir neu sehen, nämlich als eine Tätigkeit für andere. Nicht nur, was habe ich davon, wie viel verdiene ich und so. So ist das ja bei uns ausgerichtet. Zugegeben, wir müssen mit ökonomisch rechnen und leben, das ist wahr. Aber die Sucht nach Ökonomie ist auch nicht das Wahre. Wir merken es ja beim sogenannten Kapitalismus. Trotzdem, der Autoschlosser muss das Auto reparieren und ich bin ihm dankbar. Ich sage mal, der Bäcker muss backen und ich bin ihm dankbar. Der Computerfritze, ich bin ihm dankbar, wenn er mein Apparat wieder in Ordnung bringt. Den Lehrern kann ich dankbar sein für das, was sie mir beigebracht haben. Ich vergesse zwar, dass sie es mir beigebracht haben, aber Hilfe war es trotzdem. Das heißt, für andere fließen, den Beruf in einer neuen Situation sehen. Oder zum Beispiel auch ehrenamtlich, wenn man nicht mehr offiziell arbeiten muss, dass man irgendwas hat, wo man irgendwo jemanden da so, irgendwo hatte ich ein gutes Beispiel erlebt, weiß ich aber jetzt nicht mehr. Das soll auch egal sein. Also es geht eben darum, für andere da sein. Und von da aus gesehen, sagt Nagaya, Zen ist sehr gefährlich. Vor 40 Jahren, sagte er, Brezhnev, Hitler, Napoleon. Nämlich, wenn ich Kräfte ansammle, besteht die Gefahr, dass sie in die verkehrte Richtung gehen und mein Ego erhöhen. Und deshalb ist man im Zen so wahnsinnig streng für diejenigen, die sogenannte Fortgeschrittene sind. So wahnsinnig streng, weil nämlich die Energie da ist, aber in die verkehrte Richtung gelegt wird, sodass das Ego noch erhöht wird. Das ist ja, ja. Das sieht man dann natürlich bei anderen, weil sich selbst merkt man das natürlich wieder mal nicht. Ne? Ich weiß, beim Nagaya, als ich dann schon ziemlich gut dabei war und so weiter, beim Essen, ich hatte die Marmelade genommen, ohne sie vorher dem Nächsten anzubieten. Daraufhin legt er sein Besteck weg und hält eine an der Predigt, ohne mich direkt anzureden, aber er blinzelte mit den Augen. Da wusste ich, wer gemeint war. Fortgeschritten, sehr gefährlich. Immer ich. Ja, Macht, ne? Rücksichtslosigkeit und so weiter, was er 10 Minuten davon erzählt. Anstatt die Dinge zu nehmen, wie sie sind, die Buddha-Natur, die man dem anderen anbietet. Er war da sehr, sehr genau. Und ganz ehrlich, die nächsten 3 Tage waren für mich eine Qual. Ich lief im Session rum, als ob die Luft eine Wand wäre. So hat mich das getroffen. Ich war total kaputt. Und verzweifelt natürlich, weil ich ausgerechnet mich ein bewährten Religionslehrer, der so fertig gemacht wird vor anderen, hinzu, stimmt, hat der Kerl auch noch recht? Nicht, das ist das Schlimmste.
Weißt du, wie das so geht?
Und dann habe ich mich entschlossen, zum ersten Mal nach 3 Jahren, war das, ein zweites Session bei ihm zu machen. Und dann bin ich, habe ich gar nichts gesagt, habe mich im Hintergrund gehalten. Und wirklich, nach dem Motto, Schnauze, du machst gar nichts. Und dann habe ich mir, jeder konnte sich was wünschen, so ein Schriftbild, irgendwas wünschen, nicht? Habe ich mir gewünscht, stilles Wasser. Da hat er nur gegrinst, freundlich gegrinst. Das war sein Tisho. Stilles Wasser werden. Und wenn wir so stilles Wasser werden, dann kommen uns alle anderen Dinge von selbst entgegen, beziehungsweise kriegen wir auch mehr und mehr Kraft, für andere da zu sein. Kann man nicht sagen, ist das schön? Ist, kann man doch sagen, ist das nicht schön? Ne? Und als ich mal ziemlich kaputt vom Sitzen zum Dazahn bei ihm kam, lächelte mich an und sagt, ist das denn nicht eine wunderschöne Methode? Ausrenne, wo ich so kaputt war. Wir kommen da an die Grenze. Manchmal springt auch der Körper im Dreieck. Aber wenn man durchhält, dann vielleicht eine kurze Pause, dann geht das dann wieder. Aber meistens auch ist unser Kopf irgendwo dazwischen. Dann müssen wir dann wieder... das ist manchmal mit Leid verbunden, aber nur ein zeitweiliges. Und da gehen wir dann durch. Die Müden sagen das ja alle, nicht? Zum Beispiel von Mozart gibt das Zauberflöte, glaube ich. Die müssen da durch Feuer und Wasser gehen, das Liebespaar. Ja, wird eine große Arie gesungen. Finden wir gut, nicht? Das ist sehr sinnvoll. Aber wenn wir selbst durch Feuer und Wasser gehen, das haben wir nicht so gerne. Feuer und Wasser symbolisch genommen, nicht? Aber es ist eine Befreiung. Es ist eine Befreiung. Und mal sehen, habe ich da noch was? Ja, deshalb nochmal auf den berühmten Bodhisattva Kanon, Kanseon. Ich sage, die Weisheit, das Erlernen, das Zugehen, ja, mit Manjushri, das ist der eine. Und dann weitergeben, Avalokitesvara heißt das auf Sanskrit und Kanseon, auf Japanisch oder Sino-Japanisch ist Buddha der Barmherzigkeit. Und es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass man da wirklich hinkommen, ausgerichtet sein sollte. Deshalb meine ich, ist es manchen zu empfehlen, beim Sitzen, das wird morgens immer so stumpf, wenn ich mich hinsetze, dass ich kurz was rezitiere. Wenn ich mich hinsetze, rezitiere ich Namo Tassa, und, was war's? Ja, was, und Buddham Saranam. Das rezitiere ich immer, dass man zumindest weiß, dass Achtsamkeit ist eine Andacht, wo es drauf hingeht. Da helfen mir Worte, die uralt sind. Anderen würde ich empfehlen, den deutschen Text von dem Sutra Kanseon. Also, Sino-Japanisch ist ja wunderschön. Ja, das ist ein Tanz. Und aber der deutsche Text ist ganz wichtig. Ich glaube, die japanischen Zen-Lehrer in Deutschland, die rezitieren nie Deutsch, nicht? Nicht, oder?
Nee.
Fumon?
Also die, wo ich jetzt war, die Japaner, haben auf Japanisch das dann gemacht.
Auf Japanisch, nicht? Ja. Japanisch. Und das ist auch gut so, aber die Roshi legt Wert drauf, dass wir es auch Deutsch nennen, weil der Text einen Sinn hat, weil er uns eine Hilfe geben kann. Zum Beispiel, Kanseon, Ehre sei Buddha. Ja, erstmal, wir sind eins mit Buddha. Das fällt so hin. Da braucht man lange Übung, ein ganzes Session. Wenn ich frage, wo ist Buddha, wenn du einatmest, ausatmest? Und nach einem Session merkt man so ein bisschen, was das heißt, wir sind eins mit Buddha. In Ursache und Wirkung sind wir verbunden mit allen Buddhas und Buddha, Dharma und Sangha. Ach, alle schöne Worte, geht so gut hin. Denn irgendwann geht es einem auf, die wahre Natur ist ewig, freudig, selbstlos und rein. Und wenn jemand so ein bisschen im Kummer ist, wenn er das beherzigt, einfach rezitiert, die wahre Natur ist ewig, freudig, selbstlos und rein. Und wenn ich vorm Spiegel stehe und weine, sage ich gleichzeitig, die wahre Natur ist ewig, freudig, selbstlos und rein. Was das für ein einen Reinigungsprozess, eine Freiheit gibt, das ist enorm. Jedenfalls ist das mir so gegangen. Ja. Ja, jeden Morgen denken wir an Kanzön, jeden Abend denken wir an Kanzön. Das hat Buddha der Barmherzigkeit. Morgens der erste Gedanke, Kanzön. Das haben wir natürlich im Session alle gemacht, wenn wir aufwachen morgens. Nicht? Jeden Morgen denken wir an Kanzön. Haben wir natürlich nicht gemacht. Und dann empfehle ich dann, weil meine viele haben morgens nicht so viel Zeit zum Meditieren, weil sie in den Beruf müssen und suchen sich eine andere Zeit aus. Mindestens morgen, das ist gar kein Problem. Jeden Morgen denken wir an Kanzön, jeden Abend denken wir an Kanzön. Bloß zu rezitieren, da habe ich ja dran gedacht. Ja? Und zwar im Schluss, nicht? Und wenn einer so ein bisschen mehr Zeit hat, lernt er den Text auswendig. Kanzön, Ehre sei Buddha, wir sind eins mit Buddha und so weiter und so fort. Jeden Morgen denken wir an Kanzön, jeden Abend denken wir an Kanzön. Und dann ziehe ich meine Schuhe an, gehe oder gehe ins Badezimmer, putze oder so. Dann ist der Tag damit angefangen. Mindestens in der Intention. Ansonsten ist immer so, das sind so fromme Worte, so, nicht? Ja. Genauso bei den christlichen Gebeten. Die gehen uns von der Tradition so wie Butter durch, aber den Sinn haben wir gar nicht mehr. Nee, den Sinn habe ich ja nicht. Zum Beispiel Lob Gottes. Ja, Lob. Und dann hängt man da, ja, Lob Gottes, ja. Ist nicht. Sondern wenn wir innerlich wachsen, wird es. Und es kann so ein Text eine Hilfe sein als Rezitation. Nicht unbedingt als Bitte, sondern als Rezitation. Jeden Morgen denke ich an Kanzön. Nur jeden Morgen so gedacht. Wenn ich aufwache, ist unheimlich hilfreich. Da kommt man, natürlich gibt es da irgendeinen, den Namen vergesse ich ja alle, der vor Jahrzehnten gesagt hat, das Lied gesagt hat, mit dem Morgen Sorgen. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Da war so was von Kanzön drin, nämlich die Melodie hatte die Zärtlichkeit, die Verständlichkeit für das Leid, was wir im Laufe des Tages erleben und was die anderen erleben. Da haben sich alle mit identifizieren können. Und jetzt ist noch ein bisschen dabei. Jeden Morgen denken wir an Kanzön, das ist die große Barmherzigkeit. Und mit dieser Gesinnung im Laufe der Zeit in die Arbeit und in den Tag reingehen, dann wird das Ganze mehr oder weniger wie ein Spiel. Denn nicht umsonst heißt es dann irgendwo, die wahre Natur ist ewig freudig, selbstlos und rein. Ja? Deshalb hatte ich ja den Film empfohlen, den wir jetzt wohl nicht sehen konnten, weil wir im Session sind, ja? Wo so zwei alte Männer, die der Welt Hoffnung gegeben haben, wie der Dalai Lama und der Bischof Tutu, wie vergnügt die waren. Das ist Wahnsinn. Ja? Und so ist es auch bei uns, wenn wir aus dem Samadhi raufgehen, wie vergnügt wir sind, mit oder ohne Erleuchtung. Und da, Geschenke kann man nicht fordern. Geschenke muss man sich schenken lassen. Ja? So dieser unangenehme Brauch bei den zu Weihnachten. Ist sehr schön, wenn man sich was gegenseitig beschenkt, auch den Kindern geschenkt. Aber die Kinder haben da einen Wunschzettel. Und der ist ziemlich groß, vor allem gegenüber den Großeltern, weil die angeblich Geld haben. Und dann sind sie auch sauer, weil der Kleine, der hat ein gelbes Auto gewünscht und hat ein rotes Auto, weil er seine Wünsche nicht erfüllt. Das ist ganz genau das Gegenteil von dem. Das ist nicht. Und dann haben wir es früher mal so gemacht bei den Kindern, was sie sich wünschen, kriegt die nicht. Wenn sie sich was wünschen, kriegen die nicht. Denn es heißt natürlich von Schwiegereltern und guten Tanten und so, mussten wir die Geschenke, die vorher kommen, erstmal alle im Keller lassen, ja, und nicht unter den Baum stellen. Aber Annemarie ging dann auf den Weihnachtsbazar, das war damals bei den Waldorf-Dings. Ich musste ins Kasperle-Theater mit den Kindern, damit sie die Geschenke sucht, die sie machen will. Und dann werden die Kinder viel mehr überrascht, nämlich, das kann die gar nicht, was da gekommen war. Ja, dann war das wirklich überraschend. Und die haben, ich weiß nicht, einmal haben sie Schnitzmesser und leichtes Holz gehabt zum Schnitzen und so. Mein Gott, wie sah die Bude nachher aus? Was haben die für eine Freude dran gehabt? Ja, das heißt, sich beschenken lassen von dem, was der andere eingibt. Unsere Zen-Gemeinschaft heißt Dana. Das ist selbstloses Schenken. Das müssen wir selbst. Und auch wenn wir was geschenkt bekommen, sagen wir Danke. Jetzt kann ich doch nicht gebrauchen. Ist gar nicht mein Geschmack. Was mache ich denn damit? Schenke ich es weiter. Ich gebe es nicht zurück und sage, leider, tut mir leid, du hast es gut gemeint, nicht? Sondern ich schenke es weiter. Das ganze Leben ein Verschenken. Man kriegt dann mehr zurück, als man glauben sollte, wenn man schenkt. Das ist Barmherzigkeit. Ich glaube, das ist gut, dass ich damit ende. Aber was Wichtiges muss ich noch dabei sagen. Die Gabriele und die Annemarie haben mich darauf aufmerksam gemacht. Das ist, wie sagt man, gestickt. Das ist, da hat sie extra umgezeigt und gezeigt, wie das geht und so weiter. Das heißt, und das kommt von einem Mann, der das geschickt hat. Roland heißt er, übt Zen, sagtest du, und ist Musiker. Ja, wahrscheinlich zu einem Anlass, da steht was von Frieden 14, das ist wohl ein besonderer Anlass gewesen, ist eine andere Frage, aber das ist ja egal. Deshalb hatte ich gesagt, dass wir also ihm auch irgendwie ein Dankeschön sagen. Nun, Geld schenken ist nicht so gut, dass es vielleicht hatte zu viel. Sondern etwas, was von Herzen kommt. Bei Putzfrau ist das was, oder Pfleger, wie sagt man, Raumpflegerin ist das was anderes, denn die wird nicht für bezahlt. Ne? Aber hier ist es so, dass also die Vorträge kriegt er überschickt, die ich gehalten habe. Ne? Die heute, die gehalten nicht. Die
alle oder den dafür?
Als Dank dafür.
Ja, alle oder diesen, den wo du das erklärst?
Nein, die anderen. Ich will ihm nicht, er will nicht hören, dass wir ihm das schenken. Die Vorträge der Session, diese Session, mit Ausnahme heute.
Okay.
Ja? Nicht? Ist gut. Wollen wir mal sehen, das ist wirklich sehr schön, dass wir auch mal von Seiten etwas bekommen, wo wir gar nicht dran denken. Ja, sodass die Bedeutung hier war, Harmonie, Frieden, das ist mehr als nur Friedensverträge, dass wir damit in die Welt reingehen. Wir müssen nicht unbedingt so das Schriftzeichen haben, sondern wir müssen selbst das Schriftzeichen vom Frieden werden. Und das wünsche ich uns allen. Ja? Wir machen jetzt mit Kind hin und Gabi, guck mal nach, ob die Annemarie dich gebrauchen kann. Ja? Wenn nicht, kommst du zurück. Und wenn ja, wenn du nicht zurückkommst, wissen wir, sie kann dich gebrauchen. Ja? Machen wir dann jetzt Kind hin.